Radio Sai, Deutschland.
Die Sonne ist Gott, der Mond ist Gott, das Wasser ist Gott, der Himmel ist Gott, Vaikuntha ist Gott, die Mutter ist Gott, der Vater ist Gott, die Sprache ist Gott, das Lebewesen ist Gott, die Geburt ist Gott, die Nahrung ist Gott, der Tod ist Gott, alle Tätigkeiten sind Gott, der Körper ist Gott, die ganze Natur ist Gott, das Leben ist Gott, diese Versammlung hier ist Gott. Sei, der diese Wahrheit verkündet, ist Gott.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Diese Versammlung ist Gott, hieß es eben in diesem Text. Welche Versammlung ist da eigentlich gemeint? Wir feiern heute 25 Jahre Stilles Haus in Bad Wildungen. Es ist ein Dankbarkeitsfest. Diese Dankbarkeit ist an Swami gerichtet, dass wir das Stille Haus seit nunmehr 25 Jahren nutzen dürfen. Aber es gibt auch noch viel mehr zu feiern und zu danken. Darum wird es heute in dieser Sendung gehen. Die Musik, die Sie heute hören werden, sind Ausschnitte aus dem Konzert, mit dem Nadia Bragagna und Klaus Kemper als einen der Höhepunkte an diesem Tag das Fest ausklingen ließen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Dankbarkeit zu Füßen. Die Begrüßungsworte an diesem 26. August 2017 hielt Benno Wesener, der Landesvorsitzende der Satya Sai Internationalen Organisation in Deutschland.
Seid alle herzlich willkommen und ich möchte Swami danken, hier eben auch vor euch stehen zu dürfen über diese ganzen Jahre, die er mich begleitet hat. Und ich kann nur dankbar sein für diese Zeit. Ich bin ja in sehr frühen Zeit, also Shivaratri 1970, zu Swami gekommen. Und es war ja so, dass ich eigentlich ja gar nicht hingehen wollte. Ja, da Guru hier, Guru dort, ein paar hatte ich besucht. Und dann nicht nochmal einen Guru. Und dann haben sich die Dinge aber ganz anders ergeben. Swami hat mir einfach ein Auto geschickt und die sind nach Puttaparthi gefahren und ich hatte nichts weiter vor. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Aber heute würde ich wahrscheinlich im Boden versinken, wie ich zuerst in Darshan bin. Ich war ja schon ein Jahr in Indien unterwegs und ich war so als Sadhu oder als Pseudo-Sadhu unterwegs. Und ich kam dann mit einem kurzen Dhoti an, nackten Oberkörper, Sadhu-Tasche und braun gebrannt und lange Haare, so wie eben die indischen Sadhus auf der Straße. Nun, nichtsdestotrotz, wir feiern ja auch ein Dankbarkeitsfest heute und ich denke, es ist eine ganz besondere Gnade, mit Swami sein zu dürfen, von ihm zu wissen und eben auch diese Führung zu erleben durch die Höhen und Tiefen, die wir natürlich genauso durchmachen, weil es läuft ja nicht immer alles yellow-mellow, sondern wir werden ja auch geprüft und Swami hat ja auch öfters schon gesagt, wenn nichts mehr passiert, dann geht auch nichts mehr vorwärts. Also das heißt, Prüfungen kommen, damit wir daran wachsen können. Und da können wir eigentlich nur dankbar sein. Jetzt werde ich nichts in Details gehen, sonst komme ich in eine Erzählstunde. Also als ich von Indien zurückkam mit mehreren Leuten, auch aus Nürnberg, haben wir dann 1972 so eine Bhajan-Gruppe gegründet. Was heißt gegründet? Wir haben uns einfach regelmäßig getroffen. Und es waren alles junge Leute und ich hatte immer so diesen Wunsch, warum kommen nicht mal so ein paar ältere Leute, die dem Ganzen so ein bisschen Stabilität geben. Weil so junge Leute, so damals 70er Jahre, wir hatten ja alle möglichen Ideen. Ich hatte dann später auch mit einem Teil dieser Gruppe in der Kommune gelebt. Und naja, diese ganzen Geschichten. Ich bin auf jeden Fall dann 75 nochmal nach Indien geflogen, waren die Vorbereitungen für die zweite Weltkonferenz. Wurde ja auch diese Stupa, die ihr ja kennt, die Sarvadharma-Stupa in Puttaparthi, dort haben wir auch noch mitgeholfen. An irgendwelchen Balken hochgeklettert und hat den Zement hochgeschoben. Egal, ich will jetzt nicht zu sehr ausufern. Ich kam dann zurück, 78 Kontakt nach Berlin, zu der ersten Gruppe in Berlin. Dann gab es in München auch Devotees. Und so hat sich langsam ein Netz geformt. Und 1980 hatten wir das erste Retreat auch in Deutschland, wo dann Menschen aus der Schweiz und Holland kamen. Und 82 haben wir dann die SSV gegründet. Und Milena hat ja dann das erste Büchlein auch in eigener Regie drucken lassen. Und Werner hat ab, glaube ich, 84 dann das Buchzentrum übernommen. Und er ist ja heute immer noch da. Und so nach und nach hat sich 80er, 90er Jahren haben sich Dinge dann auch in Deutschland entwickelt. Vor allem die 80er waren so ein Schub. Und aus der SSV sind dann auch so Dinge entstanden wie die Bücher, Werner, glaube ich, 120 oder sowas sind die Titel, so um den Dreh rum, gell? Die wir 150, Buchzentrum, Medienstelle, 1982 im Frühjahr die ersten Sai-Briefe, ein bisschen orientiert an den amerikanischen Satya Sai Newslettern, dann eben auch jetzt durch die neuen Medien, Heart to Heart, vor 10 Jahren der Radio Sai. Als ich 75 zurückkam und diese Regeln hatte und in den jungen Leuten erzählt habe, ja so und so und so und so hatten Gruppe und Zentrum zu laufen, ist keiner mehr gekommen. Später kamen sie dann so und haben immer gesagt, Benne, gut, dass du das machst, aber gekommen sind sie nicht. Ich habe noch einen Text von Swami. Wenn ihr Schwierigkeiten gegenübersteht, entwickelt Mut. Denkt nicht, warum werde ich diesem ausgesetzt. Entwickelt Weitsicht. Glaubt fest, dass alles, was geschieht, zu eurem Besten ist. Vergesst niemals, dass Schwierigkeiten, Verlust, Krankheit und so weiter nur zu eurem Guten sind. Seht nichts Schlechtes im Guten. Seht immer Gutes im Schlechten. Das Licht ist viel mehr wert, wenn auch Dunkelheit da ist. Der Wert der Freude wird überhaupt nur bemerkt, wenn es auch Kummer gibt. Egal in welcher Situation ihr seid, ihr müsst gute Gefühle entwickeln. Ihr müsst diese Gewohnheit, immer edle Gefühle zu haben, schon in sehr jungem Alter erlernen. Welche Gedanken und Gefühle ihr dann entwickelt, sie werden euch immer bleiben. Aus einer Ansprache an die Studenten. Sai Ram.
To God.
Als nächstes gibt uns Norbert Nikolaus anhand einiger weniger Beispiele einen Rückblick auf die letzten 25 Jahre Stilles Haus. Es gab unendlich viele Veranstaltungen in den letzten Jahren hier. Die alle aufzuzählen, gäbe schon eine eigene Sendung. Norbert ist unser Medienkoordinator und Herausgeber der Satya Sai Briefe.
Das Einzige, was ich zu der Geschichte bekommen habe, war in einer E-Mail von Petra enthalten und sie schrieb zu der Geschichte: Das erste europäische Lehrerausbildungsseminar, das in Deutschland ausgerichtet werden sollte, fand im Jahre 1992 statt. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort brachte uns Swami mit Werner Wicker in Verbindung, dessen Stiefsohn Philipp an unserem Sommerkurs des Jahres 1991 teilgenommen hatte. In diesem Zusammenhang war er mit seiner Lebensgefährtin bei uns in der Jugendherberge zu Besuch. In unserem Gespräch schlug Werner Wicker vor, das Stille Haus in Odershausen, dessen damalige Nutzung er ohnehin verändern wollte, zu diesem Zweck anzuschauen und zu beurteilen, ob es sich für unsere Lehrerausbildungsseminare eignen würde. So fuhr ich kurzerhand mit Beate nach Bad Wildungen, also seiner Frau, und besichtigte das Haus, das mir für unseren Zweck sehr geeignet erschien. Danach begann die Planung des europäischen Treffens in diesem uns inzwischen sehr vertrauten Umfeld und vom 16. bis 20. April 1992 fand das erste Treffen dort statt. Das war nun vor 24 Jahren, schrieb sie vor einem Jahr. Danach gab es Gespräche zusammen mit Werner Wicker und Bernhard Gruber, dem damaligen Landeskoordinator, bei dem Werner uns das Haus auch für weitere Treffen zur Verfügung stellen wollte. Und das Stille Haus kam schließlich in die Obhut der Satya Sai-Organisation. Das war der geschichtliche Aspekt. Werner Wicker hat uns ein Grußwort zugeschickt, da er selbst nicht kommen kann. Teile ich Ihnen mit, dass es mir leider nicht möglich ist, Ihre freundliche Einladung zu folgen. Dies bedauere ich außerordentlich und wünsche Ihnen und allen Teilnehmern viel Erfolg und Freude. Jetzt habe ich das, was ich vorführen möchte, unterteilt in verschiedene Veranstalter. Zunächst einmal die Satya Sai-Organisation. Die hat hier zum Beispiel die Weltkonferenz vorbereitet. Da gab es ein Treffen 2008. Dann tagte hier ein Medical-Ausschuss 2009. Dann gab es PC-Seminare, ein Ernährungsseminar, eine siebentägige Lesung des Bhagavatam. Dann gab es auch die Möglichkeit, dass sich ganze Gruppen oder Zentren im Stillen Haus trafen. Ein Beispiel aus Essen. Das ganze Zentrum hat mal ein Wochenende im Stillen Haus verbracht, die Straße gereinigt, die Zufahrt gereinigt, Äpfel geerntet. Also das war nicht eine reine Spaßveranstaltung. Dann tagte relativ häufig, meistens im Sommer, der zentrale Kreis in diesem Haus. Es gab auch SSV-Seminare, das heißt, Radio Sai ist ja der Satya Sai-Vereinigung angeschlossen. Und hier hat man auch ein ganzes Wochenende lang Programme besprochen, gestaltet. Die jungen Erwachsenen waren regelmäßige Gäste im Stillen Haus und haben sich auch sehr stark eingesetzt, das Haus in Ordnung zu halten. So wie es bei jedem Aufenthalt oder fast bei jedem Seva-Einheiten gab, um das Stille Haus in Ordnung zu halten. Beliebt waren die Silvestertreffen hier. Ja, und dann trat Esse auf den Plan, beziehungsweise damals noch E-Isse. 2005 das E-Isse-Teacher-Training, oft mit Torbjörn Meyer. Und das Ganze fand dann in englischer Sprache statt. Es war also ein internationales Training. Und dann 2009 wurde dann der Esse-Campus ausgerufen. Mit der Erlaubnis vom damaligen Zonenvorsitzenden Torbjörn Meyer. Ja, und in den letzten 3 Jahren gab es einen konkreten Plan, das Stille Haus zu renovieren. Und unterschiedliche Gruppierungen haben sich dann hier getroffen. Der Altersdurchschnitt ist ungefähr 70 gewesen. Lange aus dem Beruf raus, ganz selten, dass mal ein 45-Jähriger den Stand ein bisschen runterschraubte. Peter Möllmann war einer der Hauptbeteiligten hierbei. Siegfried Barbi, ne? Und Udo Fitzel waren fast immer anwesend. Und Helena an Swamis Sessel, der war nämlich auch sehr marode und erstrahlt heute in neuem Glanz. In Dankbarkeit für 25 Jahre Nutzung, Om Saram.
Sarva Dharma Priya Deva.
Mit Werner Herzog bekommen wir einen kleinen Schlüsselloch-Einblick in das Buchzentrum, das er und seine Frau leiten.
So, ich habe etwas mal zusammengestellt über das Buchzentrum, das ich seit 1984 im Endeffekt daran und da drin arbeite. Jetzt ist eben die Frage, wie kommt man eigentlich zu so einer Arbeit? Und wenn ich mich so zurückerinnere, ich hatte einmal eine Frau kennengelernt, die wollte unbedingt auf dem spirituellen Weg gehen. Und bei dem ersten Versuch fiel das uns sehr schwer und ich konnte es nicht annehmen. Also hat sie weitergesucht, wo wir uns relativ schnell heimisch gefühlt haben. Das war ein Ableger aus Amerika von einem der zwei Schülern von Yogananda, Roy Eugene Davis. Und dort konnte ich mittwochs nachmittags, wenn ich frei hatte, auch schon das Wahrheitsjournal versenden. Dann kam eine Anfrage aus Prashanthi Nilayam. Die Verantwortlichen sagten von Baba, ich nehme an aber, dass es vom Dr. Goka gekommen ist. Wir sollten 25 Europäer zur Weltkonferenz kommen nach Prashanthi Nilayam. Nun hatte ich von Baba ja nie was gehört. Ne? Das Erste, was ich machte, war ein Buch zu organisieren von ihm und das gab es in Deutsch, das war der indische Psi-Meister. Sai Baba und seine Wunder heißt es heute. Das war das erste Buch und da war ich auch sehr verwundert, was da alles drin stand. Dann kam eine Absage und ich weiß auch warum. Weil in diesem Jahr hätte ich nicht gekonnt oder hätte nicht mitgedurft. Also wurde es ein Jahr verschoben, nachher wusste ich es auch, die Weltkonferenz war, 81 war dann ein besserer Zeitpunkt. Also flogen wir 1981 hin und wurden auch von Swami gesegnet. Auch in einem persönlichen Interview schon. Das war lustig, dass die Verantwortlichen, nicht, die sich gleich nach vorne drängten. Ich bin ja lieber ein Typ, der sagt, die Titzelmenschen sollen alles machen. Ich bin lieber im Hintergrund. Und die Dame sagte dann gleich, was sie für großartige Dinge macht. Und Swami sagte zu ihr, shut up. Das war für mich schon mal verwunderlich. Ne? Dann kam der Geschäftsführer und er hat wirklich alles wunderschön organisiert. Ja? Und auch zu dem hat er gesagt, Ruhe, in 3 Monaten ist alles ganz anders. Das konnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe es nachher erfahren, er wurde entlassen. Dann wurde ein etwas älterer Mann aufgerufen, den kannte ich nicht. Und mit ihm hat Swami sehr lange für uns allen gesprochen, hat ihm auch einen schönen Ring materialisiert und das war Bernhard Gruber. Und so kam ich dann in die Satya Sai Vereinigung und dann fing es folgendermaßen an. Dienen ist im Grunde genommen Handeln, das aus dem Sehnen die Gnade Gottes zu gewinnen entspringt. Am Anfang war ich oft Gast bei den Sitzungen der Satya Sai Vereinigung und durfte die Buchungsunterlagen prüfen. Eine andere Art der Mitwirkung war noch in weiter Ferne.
Dann kam das Symposium am 30. und 31. Oktober 83. Der alte Ausspruch, alle Wege führen nach Rom, war auch für mich der Anfang, sich Stück für Stück dem selbstlosen Dienen in der Satyasai-Organisation anzunähern. Hier waren die Junggesellen alle in einem Zimmer untergebracht. Wir unterhielten uns über die verschiedenen Arbeiten in der SSV. Ein Wechsel im Buchzentrum wurde von Bernhard angestrebt und er suchte einen dynamischen Nachfolger. Das ist nicht von mir. Hierbei flachsten meine Junggesellen, das wäre doch nach meinen Fähigkeiten von Buchhaltung und Verkauf eine gute Möglichkeit, sich einzubringen. Die Idee reifte in mir und ich konnte mir gut vorstellen, diese Arbeit im Sinne Swamis zu verrichten. Durch mehrere Interviews wurde ich auch von ihm darauf vorbereitet. Beim nächsten Retreat in Engadrit saß ich im ersten Stock in Meditation und immer wieder kamen Gedanken zum Buchzentrum auf, ja oder nein. Nun, die Gedanken hörten nicht auf und ich rief nach Swami. Bitte lass mich jetzt meditieren, egal was kommt. Es ist so richtig, wie es kommt. Mit diesen Gedanken des Loslassens kam Bernhard auf mich zu und sagte, du machst das Buchzentrum. Wichtig war für mich das Loslassen der Gedanken und die Gleichgültigkeit, was kommt. Wenn alle Gedanken übergeben werden und Stille einkehrt, kommt das Richtige ohne Wenn und Aber. Am 1. November 1984 wurden die ersten Bücher von Ditzenbach aus versandt. Dann dachte ich, die paar Sendungen sind eine leichte Aufgabe mit wenig Zeitaufwand. Die Pakete und die Briefpost erledigte meine Frau Sylvia, denn meine berufliche Arbeitszeit war von 7 bis 19 Uhr. 2 Wochen später flog ich zu Swamis Geburtstag. Oh je, waren die Erwartungen groß. Verwöhnt durch die Jahre davor, dachte ich, Swami würde mich rufen. Aber nein, kein Wort, ein liebes Lächeln und ich musste zufrieden sein. Der Buchverkauf zu den Jahren davor ging steil in die Höhe. Am 30. September 2001 wurde der Buchladen eingeweiht. Nach unserer Archivliste wurden bis Ende 2016 350.000 Bücher verkauft. 1982, am 11. September, war die Gründung der Satyasai-Vereinigung. Dann kamen wir 1986 zur ersten Buchmesse. Bis 2002 ging es stetig aufwärts und dann langsam bergab im Schneeflug. Ab 2011 dagegen starker Rückgang nach Swamis Übergang und jetzt sind wir auf der schwarzen Piste. Die Hauptarbeit, die richtige, fängt jetzt erst an. Ja? Wenn die Einnahmen grundsätzlich niedriger sind als die Ausgaben und trotzdem noch einen Haushalt hinzulegen, der doch wieder aufgeht. Om Sai Ram.
Maria Anna Wittrich-Lenhardt ist die nächste im Reigen der Devotis, die sich in Dankbarkeit vor Swami verneigen möchten. Sie ist die nationale spirituelle Koordinatorin.
Ja, Sai Ram, liebe Sai-Geschwister, letztendlich Trotz der vielen schönen, wunderbaren Arbeiten hat Swami uns das Haus geschenkt. Und vieles, vieles andere. Und so gilt unser Dank ganz besonders an Swami. Also ist die Frage, was können wir Swami hingeben? Für Swami ist es immer ganz wichtig, dass er sagt, wir müssen den höchsten Punkt aussuchen, das, was wir erreichen wollen, damit wir es erreichen können. Und dazu möchte ich zwei kurze Zitate von Swami rezitieren. Wie notwendig es ist, dem Herrn dankbar zu sein. Dankbar für das Leben, das er gewährt. Und für die vielen Möglichkeiten, den Weg zur Erleuchtung zu finden. Dankbarkeit ist eine Pflicht, die immer mehr verloren geht. Sie ist jedoch eine Pflicht, die zu vernachlässigen eine schwere Sünde ist. Eure Eltern haben euch dieses Instrument, genannt Körper, gegeben, mit dessen Hilfe ihr Gott in allen Lebewesen dienen, ihn in allem Schönen und Wahren verehren, mit dem ihr schließlich in seine absolute Herrlichkeit eingehen könnt. Dieses Instrument ist unumgänglich notwendig, um euch von der Bindung an die immer wiederkehrende Folge von Tod und Geburt zu befreien. Deshalb haben die Eltern Anspruch auf die Dankbarkeit und Ehrerbietung ihrer Kinder. Wie drückt man nun Dankbarkeit aus? Anlässlich der Herausgabe der CD Gratitude aus dem Zentrum München möchte ich was vorlesen von Skadi Beckmannshagen, ein Auszug davon. Wie sagt man Danke zu jemandem, der alles ist? Jemand, der sich in einem Körper inkarniert hat, um uns unsere eigene innere Göttlichkeit bewusst zu machen. Jemand, der uns gedient und uns gezeigt hat, wie es ist, wenn man etwas tut und Freude am Tun empfindet, ohne etwas dafür zu erwarten. Jemand, der uns so liebt, wie wir sind, ohne Bedingungen daran zu knüpfen. Jemand, der alles ist, der alles bewegt, ob es der Mensch ist, ein Tier oder ein Grashalm. Bhagavan Sri Satya Sai Baba hat uns so viel Gnade geschenkt, die wir mit unserem Geist nicht erfassen können, aber mit unserem Herzen. Swami, der uns so viele Wege zeigte und auch immer zeigt, ihn in unseren Herzen wahrzunehmen. So viele Wege, wie es Wesen in diesem Universum gibt. Bei jedem Einzelnen von uns hat er einen ganz individuellen Weg gewählt, um uns zu berühren, uns zu zeigen. Er ist da. In Form von Liebe weilt er in jedem Herzen, in jedem Bruder, in jeder Schwester, in jeder Pflanze, in jedem Tier, in jedem Stein, in jedem Atom. In der Unendlichkeit weilt er. In seiner unendlichen Weisheit hat er uns eine Organisation geschenkt, die seinen Namen trägt und uns den Raum gibt, in seiner Liebe mit anderen Brüdern und Schwestern zusammenzukommen und gemeinsam den Weg zu gehen. Baba sagt zu einer Rede in der entsprechenden Ausdrucksweise und Vortragsweise, ist es auch wichtig, eigene Erfahrungen reinzubringen. Also als erstes Swami möchte ich dir danken, dass du mir wunderbare Eltern gegeben hast, die mich von Kindheit an gute Werte wie rechtes Handeln, Mitgefühl und Dienst am Nächsten gezeigt haben und die ersten Lehrer in meiner religiösen Erziehung im Christentum waren. In einer schwierigen Lebenssituation bist du persönlich in mein Leben getreten und hast mich 1989 zu dir geholt. Ich lese es jetzt vor, weil es 28 Jahre her ist, damit ich die Einzelheiten auch noch besser in Erinnerung habe. Am zweiten Tag meiner Ankunft in Prashanti wollte ich zur Meditation in den Mandir gehen, wie schon tags zuvor. Ich wurde als Letzte noch reingelassen. Plötzlich kam Swami herein, setzte sich auf den Stuhl und die Bhajans begannen. In der Bhajan-Halle hatte ich die Möglichkeit, alle meine 14 Fragen, die ich in mir trug, ihn innerlich zu befragen. Gerade als alle Fragen von ihm beantwortet waren, wurde unmittelbar neben mir die Glocke geläutet und ich kam aus meiner Trance heraus. Da ich bis dahin außer Swami und mir niemanden wahrgenommen hatte. Ich bat Swami, mich jetzt an den Ort zu führen, wo ich in der Stille verweilen kann. Also führte Swami mich innerlich auf einen Berg am Rande des Ashram-Geländes. Am Fuße des Berges hörte ich plötzlich die innere Stimme sagen, zieh deine Schuhe aus, denn das Land, das du hier betrittst, ist heiliges Land. Oben auf dem Berggipfel schaute ich gen Himmel und sah den Vollmond. Ich bat Swami mir zu sagen, wie oft ich noch geboren werden müsse und sah dann, wie der Vollmond sich mehrfach teilte, um dann wieder ruhig am Himmel zu weilen. Plötzlich zog ein fürchterlicher Sturm auf und ich konnte mich nur mit Mühe und äußerster Kraft aufrechthalten. Mein ganzer Körper zitterte fürchterlich. Nach ein paar Minuten, wie viele weiß ich nicht, hörte dieses Zittern schlagartig auf. Ich legte mich mit einer vollkommenen inneren Ruhe hin und hörte innerlich die Worte sagen, es ist vollbracht. Nach ein paar Minuten der Stille brach ich dann auf, da es bereits dämmerte. Ich bat Swami dann um eine Erinnerung an dieses Erlebnis. Kaum hatte ich darum gebeten, trat ich mit meinen bloßen Füßen auf etwas Dorniges. Ich hob es auf und hielt in meiner Hand einen nur aus langen Dornen bestehenden Dornenkranz von der Größe meines Kopfes. Dieser Kranz sah genauso aus wie die Dornenkrone von Jesus auf den Bildern. Im Zimmer angekommen, erfuhr ich von meinen beiden Zimmernachbarinnen, dass es gar keinen Sturm gab. Das war für mich ein wahrhaftiges Christuserlebnis. Christus führte auch seine Jünger aus der Stadt hinaus zum Berg Gethsemane. Ich bin jetzt ganz bewegt von der Situation noch. Als er später gekreuzigt wurde, sagte Jesus auch, es ist vollbracht. Und die Erde fing plötzlich an zu beben. In der Nacht schwebte ich im Traum über meinem Bett. Am nächsten Tag wollte ich wieder zu diesem Berg gehen, fand ihn aber nicht mehr. Einige Zeit später stellte ich zu Hause anhand des Kalenders fest, dass es zu dieser Zeit gar keinen Vollmond, sondern Neumond gab. Das war Swamis Lila. Den Berg fand ich nicht mehr. Ich begegnete aber bei meinem Spaziergang in den abgelegenen Wiesen zwei Kuhhirten, die ihre Kühe weideten und die mich nach meinem Namen fragten. Aus meinem Innern heraus kam spontan die Antwort, ich bin Adinarayana, ohne das Wort Adinarayana und dessen Bedeutung je gehört zu haben. Eine nette Inderin erläuterte mir dann die Bedeutung. Adi ist die Urform. Narayana ist die erste Form, Gott, also die göttliche Urform. Dann komme ich zu meiner zweiten Reise, die 1991 war. Nach einem Interview im Februar 1991 in Whitefield reisten wir mit Swami nach Puttaparthi. Unsere Gruppe lebte dort im Chet. In der ersten Nacht im Chet hatte ich einen fürchterlichen Traum, aus dem ich laut aufschrie. Ich sah einen schwarzen Fleck, von dem sich eine DNS-Spirale nach oben drehend windete. 1993 erkrankte ich ernsthaft. Durch Swamis Hinweis im Traum und der göttlichen Fügung wurde ich im Juni 1993 abends darauf aufmerksam. Nach einer umgehenden Operation, die durch Swamis Gnade durchgeführt werden konnte, reiste ich 3 Monate später wieder mit der Gruppe zu Swami. Auch dieses Mal hatten wir ein Interview mit Swami. Schon zu Hause nach der Operation stellte ich mir vor, wie ich mich an Swamis rechtes Bein anlehne und mich an ihm festhalte. Genauso geschah es dann beim Interview. Er stand links neben mir und ich umfasste mit beiden Händen sein rechtes Bein und lehnte meinen Kopf an ihn. Während er wie Buttipäckchen verteilte, aber mir nichts gab, ich hielt mich ja an seinem Bein fest. Dabei hatte ich ihn während des Interviews gebeten, meine Vibhuti-Dose nie leer werden zu lassen, was bis heute, nach 24 Jahren, auch der Fall ist. In dem Interview sagte er mir auf meine Nachfrage bezüglich meiner Erkrankung, it's okay. Ein weiteres wichtiges Erlebnis war für mich 1996 mit der Paduka-Puja. Padukas sind das Symbol für Gottes Füße. Das sind die Padukas, sie sind die Sandalen, die verehrt werden sollen, an die man sich heften soll, um den Ozean des Lebens zu überqueren. Das ist das, was Swami dazu sagt. So gab Shiva seinen Schülern, wenn sie ihn nach den Unterweisungen und Belehrungen wieder verließen, heilige Sandalen mit auf den Weg. Auch Rama gab seine Sandalen Bharata als Symbol, dass er immer mit ihm sei. Diese Lotusfüße verehrte Bharata in seiner Einsiedelei daraufhin 14 Jahre bis zu Ramas Rückkehr. Auch Shirdi Sai, Shisai Baba, gab dem Devote Shyama silberne Padukas mit der Aufforderung, sie zu verehren. Er bezeichnete Shyama als den einzigen Jünger, während die anderen als Devotis angesehen wurden von ihm. Bevor ich wieder nach Buddhapati flog, hatte ich einen Traum diesbezüglich. Ich reichte ihm einen Brief in meinem Traum, in dem ich ihn bat, mir den Anblick seiner göttlichen Gestalt zu gewähren, sodass ich mich in der Gegenwart des Paramatman, des höchsten Göttlichen, befinden möge. Am 4. Oktober, zum Abschluss des Paduka-Festes, gewährte Swami uns überraschenderweise Padmanamaskar, das heißt die Berührung der Füße. Er kam auf mich zu, nahm den Brief entgegen und von diesem Moment an verlor ich mein Bewusstsein, ohne es bewusst zu erleben. Und ich war im Zustand des Mahasamadhi. Es gab nur Sein, absolutes Sein, absolutes Bewusstsein, Ananda. Es existierte nichts, weder Gedanken, Worte, Formen. Es gab und gibt weder Vergangenheit, noch Gegenwart, noch Zukunft. Nur eins sein. Worte können es nicht erklären, denn in dem Zustand gibt es keine Worte. Plötzlich zog Swami seine Hand aus meiner Hand und ich war wieder in meinem Körperbewusstsein. Ich hatte nicht mitbekommen, dass seine Hand in meiner Hand lag. Sofort begann mein Geist wieder aktiv zu werden und dachte, oh, du hast gar nicht Padmanamaskar gemacht, und berührte schnell seine Füße. Ich muss gestehen, nachdem ich wieder in meinem Körperbewusstsein war, war ich froh und erleichtert, noch meinen Körper zu haben. Der Verstand fing also sofort wieder an zu werten und zu vergleichen. Zur damaligen Zeit konnte ich das Ganze noch nicht erfassen und konnte mir diese Erfahrung nicht für ewig vorstellen, für immer in diesem Zustand. Mein Geist wertete, das ist aber eintönig, für immer in diesem Zustand. Dabei ist das Denken in diesem Zustand gar nicht mehr vorhanden. Es gibt ja keine Zeit, es gibt keine Form, nichts. Aber es ist schwer zu begreifen. Seit den letzten Jahren jedoch bin ich dankbar für dieses allumfassende und nicht mit Worten erklärbare Erfahrung. Geliebter Swami, für all diese schönen und vielen göttlichen Erfahrungen bin ich dir so dankbar. Es ist nicht in Worte auszudrücken, und so lege ich eine Rose der Dankbarkeit und der Liebe dir zu Füßen. Jetzt gebe ich weiter an Walter, der uns auch noch was zum Thema Dankbarkeit sagen möchte.
Walter Keterer und seine Frau Christiane haben in der Region 4 den Zweig des Dienens übernommen.
Wir haben heute schon sehr oft das Wort Dankbarkeit, Danke gehört. Und ich denke, wir werden es noch öfters heute auch hören. Swami sagt, ich betrachte Dankbarkeit als einer der wichtigsten Eigenschaften. Und Swami sagt auch, ihr sollt die Sai-Organisation als euer eigen betrachten. Die Gelegenheit, jetzt in dieser Organisation zu dienen, habt ihr als Verdienst in mehreren Leben erworben. Und zu diesem Text möchte ich euch eine kleine Geschichte von Swami vorlesen. Swami saß mit seinen Schülern zusammen und dann fiel Swami eine Frage ein. Was ist das seltenste Phänomen in diesem Universum? Universum sagt er nicht auf dieser Welt oder in Buddha Bharati oder wo, sondern in diesem Universum. Einer der Schüler antwortete sofort, Selbstverwirklichung oder Mukti. Ja, meinte Swami, das ist eine ziemlich anständige Antwort. Aber Swami sagte dann auch gleich, Selbstverwirklichung ist das ultimative Schicksal jedes einzelnen, jeder einzelnen Lebensform. Und daher ist es das unvermeidliche Ende eines einzelnen Wesens. Darum kann es nicht am seltensten sein. Und dann gab Swami gleich die Antwort, warum. Er sagte, das seltenste Phänomen in diesem Universum ist, ein Zeitgenosse des lebendigen Avatars zu sein. Und Swami fuhr fort, zu sagen, dass noch seltener als mit dem Avatar zu leben, es ist, den lebenden Avatar zu kennen und auch zu erkennen, und noch seltener, den Avatar zu lieben. Aber die seltenste von allem in diesem Universum ist, eine Chance zu bekommen, dem Herrn zu dienen. So ist es unser göttliches Vermögen. Es ist das letzte Mitgefühl unseres göttlichen Herrn, dass er uns allen, den wenigen von uns, die göttliche Gelegenheit gegeben hat, ihm zu dienen und ihn zu kennen und ihn zu lieben. Ja, wir sollen auch aus unserem eigenen Leben ein paar Gedanken sagen. Und da möchte ich mich bei unserem Swami, bei meinem Swami, bei eurem Swami, möchte ich mich bedanken, dass er mir so eine wunderbare Frau gegeben hat. Und vor allem, bevor wir Swami kennenlernen durften, waren wir kurz vor unserer Scheidung. Aber das war nicht in seinem Sinn. Und dann ging es, sage ich mal, wieder bergauf, Gott sei Dank. Und wir durften heuer unseren 50. Hochzeitstag feiern. Ja, Swami sagt auch, jetzt zum Abschluss vielleicht auch noch, Dankbarkeit, das wurde ja auch heute schon erwähnt, Dankbarkeit gegenüber den Eltern, gegenüber dem Lehrer und gegenüber Gott. Und dankbar sein für die Gaben der Natur, für die Gaben der Gesellschaft und für die Gaben des Lebens. Ich denke, liebe sei Schwestern und sei Brüder, es ist für mich auch ein bewegender Augenblick, hier in diesem Dankbarkeitsfest sein zu dürfen und mit euch zusammen, jeder Einzelne auf seine Art und Weise darf und ist mit Sicherheit auch dankbar ihm gegenüber. Ja, ich möchte vielleicht noch zum Abschluss auch sagen, weil wir oft von Swami seine Reden zitieren. Und da habe ich auch gelesen, dass Swami in seiner ersten Rede, Anfang der 50er Jahre, hat er gesagt, ich halte keine Vorträge oder Reden oder Ansprachen, sondern ich gebe euch Anweisungen. Und über diese Anweisungen, die er uns allen gibt, dürfen wir unendlich dankbar sein. Jai Saira.
Ein Tag war natürlich viel zu wenig für all die Devotis, die gern etwas zum Thema Dankbarkeit beigetragen hätten. Einen Dank möchte ich ganz persönlich noch aussprechen, und zwar an das Team, das diese Feier vorbereitet hat, und an die Küche. Es gab wie immer eine wunderbare Verpflegung, wie wir sie von Zeittreffen ja gewohnt sind. Es war eine logistische Meisterleistung, für ca. 50 Personen zu kochen. Und auch, weil die Nachbarschaft zu einem Tag der offenen Tür eingeladen wurde und niemand im Vorhinein wissen konnte, wie viele kommen würden. Die Besucher wurden bei strahlendem Sonnenschein empfangen, zuerst durch das Haus geführt, und sie bekamen auf ihre Fragen auch Antworten, wer wir hier eigentlich sind und was wir hier machen. Und danach gab es dann ein Mittagessen in der herrlichen Pagode. Und am Rande des Geschehens konnte ich noch etwas Neues über unser stilles Haus erfahren, das wir ja erst seit 25 Jahren kennen. Aber Nachbarn kennen dieses Haus schon viel, viel länger. Einige Nachbarn sind gekommen, die noch nie hier drin waren, aber Sie waren hier schon mal drin vor?
Vor gut 70 Jahren, ja. Ja, so mit 12, 14. Da gab es hier den Besitzer, Fabrikbesitzer Petri.
Was war das für eine Fabrik?
Tabakfabrik. Und der wohnte hier mit der Familie, hat sich hier die kleine Villa erbauen lassen. Und die Tochter war ungefähr ein Jahr älter als ich und wir waren befreundet. Und durch die bin ich mit hierher gekommen.
Was heißt Zigarettenfabrik? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die haben Zigaretten geformt in Kästchen und Zigarren und Tabak und haben das verkauft, haben das in Handel gebracht. Und dieser Garten, der war bis zum Zaun alles ein großes Erdbeerfeld. Die haben einige Jahre hier gelebt und dann kam Dr. Haie und hat das ganze Terrain hier gekauft. Also die Fabrik wurde extra verkauft, da kam eine Puddingfabrik rein, Döhler. Sehr beliebt, wurde gut gekauft. Danach kam Dr. Haie, hatte ein Sanatorium in Bad Wildungen und der hat hier schon den großen Anbau gemacht. Und danach kam eine Familie Holler. Der Herr Holler war wohl Direktor von den Mauserwerken. Die haben Stahlmöbel und solche Sachen gefertigt. Und dann hat Herr Wickert das gekauft. Der Herr Wickert, der mehrere Sanatorien hat und eigentlich sehr bekannt ist. Und er hat hier alles so ein bisschen umgemodelt. Und da bin ich heute das erste Mal wieder hier in dem Terrain. Und ich finde es sehr schön. Und aus dem Schwimmbad ist ein Wasserrosenteich geworden.
Also das war ein Schwimmbad früher?
Das war ein richtiges Schwimmbecken, ja.
Durften Sie da auch ein?
Ja, ich war mit der Helga. Das war natürlich das Highlight, denn in Wildung, das Schwimmbad war noch gar nicht wiederhergestellt aus der Besatzungszeit, als die Alliierten hier waren. Hier habe ich auch schwimmen gelernt. Im Dorf war es ganz schlecht, da gab es einen Feuerlöschteich. Und der wurde natürlich von Gänsen und Enten bevölkert, aber die Jungen sprangen dann trotzdem mit ihren Badehosen in den Teich. Der war auch ziemlich schlammig, aber da hat sich ja kein Mädchen reingetraut. Und es gab einen Gymnastikverein und so weiter und da haben die meisten Frauen erst schwimmen gelernt, mit 40 und 50 teilweise. Und ich war froh, dass ich das hier lernen konnte mit der Helga.
Wunderbar. Und Herr Wickert kommt ja manchmal her.
Haben Sie ihn? Herr Wickert kommt manchmal, aber das ist Zufall, wenn wir den sehen. Vielleicht ist er öfters hier, aber wir sehen ihn sehr wenig, nur wenn er draußen mal sich sein ganzes Grundstück von außen anguckt, mal an den Grenzen entlangläuft. Und dann ist es halt Zufall, dass mein Mann oder ich, dass wir mal draußen sind und den Herrn Wickert sehen.
Ach, er inspiziert so ein bisschen durch den Zaun.
Ja. Ja, also von außen durch den Zaun und guckt mal, ne, wie sich das so von außen ansieht. Ja.
Danke, das ist interessant.
Ja, verändert. Ja, aber es ist schön.
Ist gut geworden, ne?
Ja, ist gut geworden, ja.
Ich danke Ihnen sehr.
Ja, gern geschehen.
Ich fragte dann den Ortsvorsteher, der sich inzwischen zu uns gesellt hatte, was denn eigentlich die Nachbarn von den Aktivitäten hier im Stillen Haus denken. Hat man sich das manchmal gefragt, wenn die Autos aus ganz Deutschland hier vor der Tür standen?
Also sag mal, in den letzten 25 Jahren ist es das Stille Haus, wird eigentlich nichts mehr diskutiert oder so. Wir hatten ja dann mit dem Herrn Meier-Klitzer, der hatte mal Kontakt zu mir aufgenommen in meiner Eigenschaft als Ortsvorsteher und hatte gefragt nach sozialen Projekten, die man im Dorf gestalten kann. Und da hat also auch die Dorfgemeinschaft begriffen, dass also, denke ich mal, eine sinnvolle Gemeinschaft hier auch sinnvolle Tätigkeiten machen will. Also das hat, denke ich, die Bevölkerung positiv. Das war dann, denke ich mal, eine absolut positive Geschichte.
Oh, my God.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist dieser kleine Einblick vom ersten Tag dieses Dankbarkeitsfestes vorbei. Den Abschluss bildete dann, wie schon zu Beginn angesprochen, das wunderbare Konzert mit Nadia Bragagna und Klaus Kemper. Am nächsten Vormittag gab es dann noch einen Vortrag von Manfred Müller-Granzee über POC. POC. Ja, Sie haben richtig gehört. Und wenn Sie wissen möchten, was POC ist, dann lade ich Sie dazu ein, sich auch diese zweite Sendung, 25 Jahre Stilles Haus, anzuhören. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Ashita Kalpalatika, Ashita Kalpalatika.